Kann man das erste schon anwerfen? Also willkommen zur Vorlesung. Das sage ich normalerweise immer morgens, aber das sage ich heute nicht. Willkommen zur Predigt. Und ich freue mich, dass ich wieder hier sein kann bei euch. Es ist einfach schön. Man merkt, dass ihr eine lebendige Gemeinde seid und das ist einfach total schön. Lädt noch? Okay. Hat auch noch einen kleinen Moment Zeit, bis ich es brauche. Also, ich will jetzt nicht mich in den Mittelpunkt stellen, aber es geht mir eigentlich richtig gut. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Geht es euch auch gut? Ja, müsst ihr jetzt eher sagen. Also, ich bin glücklich mit meiner Familie. Ich habe einen Beruf, der mir Freude macht. Ich fühle mich wohl in der Gemeinde. Jetzt muss ich gerade mal gucken, ob es auch weitergeht. Ja, genau. Das gehört nicht mir, aber das sage ich gleich noch. Also, ich fühle mich wohl in meiner Gemeinde. Ich lebe in einer schönen Wohnung und habe eigentlich alles, was ich so zum Leben braucht. Vielleicht geht's euch ähnlich, wenn ihr mal wirklich so drüber nachdenkt, dass es uns eigentlich ziemlich gut geht. Aber natürlich kostet das alles auch etwas. Zum Beispiel in der Wohnung haben wir vor 2 Jahren sehr viel investiert. Wir haben unser Treppenhaus neu gemacht, den Flur und die Küche. Die sollten endlich mal so werden, dass man sich nicht schämen musste, wenn man Leute eingeladen hat. Oder ich habe mich immer geschämt, meine Frau nicht, aber ich habe mich immer geschämt. Ja, weil das Haus halt sehr alt war. Jetzt ist es ziemlich neu. Oder beim Familienauto, da war vor kurzem die Lichtmaschine kaputt. Und bei meinem Kleinwagen, mit dem ich immer nach Mainz fahre, ich bin ja in Mainz an der Hochschule, sind neue Reifen fällig. Und beide Autos brauchen in diesem Sommer neuen TÜV. Und das Motorrad braucht einen neuen Kupplungszug und auch neue Reifen. Und meine beiden ältesten Jungs studieren im Moment. Und der Jüngste will seinen Rollerführerschein machen. Es gibt also ziemlich viel, was so bezahlt werden will. Aber ich habe gedacht, wem erzähle ich das? Es geht euch vielleicht ähnlich. Ihr habt bestimmt auch alles das, was so bezahlt werden muss. Und bei uns ist es so, damit wir finanziell über die Runden kommen, arbeite ich dann noch neben meinem Hochschuljob auch noch als freier Mitarbeiter, stundenweise in meinem Ingenieurbüro. Und ich habe auch immer wieder mal Bauprojekte, für die ich dann Statik erstelle. Und das mache ich zwar auch wegen des Geldes, aber eben nicht nur, sondern auch, um fachlich auf dem Laufenden zu bleiben. Natürlich fühle ich mich dadurch dann öfters unter Druck, vor allem zeitlich. Und vieles klappt auch nicht so schnell wie gedacht. Fast alles klappt nicht so schnell wie gedacht. Ich habe mal gelernt, man muss den Faktor Pi einrechnen. Also bei allen Zeitplanungen, die man hat, sollte man den Faktor 3,14159927 einrechnen. Also, das war das, was ich so, Ich denke dann auch immer wieder, wenn ich dieses Projekt jetzt endlich abgeschlossen habe, dann wird alles entspannter. Oder wenn ich jene Klausuren endlich korrigiert habe, dann wird alles entspannter. Wenn der Stundenplan endlich erstellt ist, dann wird alles entspannter. Noch 2 Wochen, dann habe ich es überstanden, dann kann ich aufatmen. Und dann sind die 2 Wochen vorbei und es ist Neues gekommen, was erledigt werden muss. Und so geht es immer weiter. Ich habe eigentlich nie das Gefühl, fertig zu sein. Immer ist noch etwas zu erledigen, und zwar meistens dringend. Und so zerrinnt die Zeit förmlich zwischen den Händen. Manchmal bin ich erschrocken, wie alt ich schon geworden bin und wie lange bestimmte Ereignisse schon vorbei sind, von denen ich gedacht habe, die sind noch gerade erst gewesen. Und dann schleicht sich manchmal so eine nagende Frage ein, ob das denn alles so richtig ist, ob das alles so richtig läuft, ob das genügt. Wir haben bei uns in Niederramstadt in der Gemeinde im Moment gerade ein sogenanntes Besinnungsjahr. Wir haben festgestellt, dass wir alle so in unseren Läufen drin sind, aber dass wir mal drüber nachdenken wollen, ob das so richtig ist, was wir alles so die ganze Zeit machen. Und das ist so eine Frage, die wir uns vielleicht immer wieder mal stellen sollten. Ist es alles so richtig, wie das läuft? Vielleicht lasst ihr mal euer Leben so vor eurem Auge Revue passieren. Guckt mal, was bei euch das ist, was euch den ganzen Tag beschäftigt, womit ihr euch so herumschlagt und was das ist, was euch die Kraft kostet oder wo ihr die Kraft einsetzt, womit ihr eure Zeit ausfüllt. Vielleicht habt ihr ja ähnliche Empfindungen dabei wie ich. Wenn nicht, dann könnt ihr abschalten, dann ist es heute vielleicht nicht für euch, aber vielleicht ist es so. Ja, wenn ihr jetzt einen Appell erwartet habt, einfach weniger zu tun und mehr darauf zu hören, was Gott eigentlich getan haben will, dann habt ihr recht. Das ist nämlich der eine Punkt, der in dieser Situation nötig ist, nämlich dass wir Gott mehr fragen, dass wir ihn überhaupt fragen, was er von uns will und wie er sich meinen Tag so vorstellt. Und das war auch der Kernpunkt der Predigt, wie ich sie angefangen hatte vorzubereiten. Ich hatte vor, euch das Bild von einem Auto zu zeigen, nämlich das von diesem hier, ihr seht es. Und da hätte ich die Frage an euch, wisst ihr, was das für ein Auto ist? Nein? Also, man sieht, ich habe eben was gehört. Ein Horch, genau, das stimmt. Das ist ein Horch, und zwar genau genommen ein Horch 853. Und zwar so ungefähr aus der Zeit von 1938. Und dann wollte ich euch fragen, also ich wollte euch dieses Bild zeigen, und dann wollte ich euch fragen, was das mit der Predigt zu tun haben könnte. Hättet ihr das gewusst? Hören, genau. Also ich glaube, das ist nicht so ganz schwierig. Die Aufforderung steckt im Firmennamen drin. Übrigens, das übersetzt heißt Horche, ins Lateinische übersetzt Audi. Und das hat was damit zu tun, aber da könnt ihr mich später mal fragen, wenn ihr es nicht wisst. Also, es geht um die Aufforderung, die im Firmennamen steckt, nämlich Horch. Das müsste jetzt eigentlich weitergehen. Genau, Horch. Ich habe im Duden zum Thema Horchen mal nachgeschlagen und dabei einige gute Erklärungen gefunden, was damit gemeint ist. Nämlich, da steht drin, mit großer Aufmerksamkeit versuchen, etwas zu hören. Also mit großer Aufmerksamkeit versuchen, etwas zu hören. Eine akustische Wahrnehmung aufmerksam verfolgen. Oder ein Synonym dafür ist auch die Ohren aufsperren. Oder das gehört eigentlich dazu, die Ohren aufzusperren. Und das ist das, was Gott von uns möchte und was wir auch dringend brauchen. Nämlich, dass wir mit großer Aufmerksamkeit versuchen, etwas von Gott zu hören. Und da merkt man schon, dass das manchmal gar nicht so einfach ist. Versuchen, Gott zu hören. Ich glaube, das ist unser Thema, was uns unser Leben lang beschäftigt. Und ich weiß nicht, ob es irgendwen gibt, der sagen kann, das kann ich ganz locker. Also sobald ich das will, höre ich Gott sofort. Es ist richtig Aufmerksamkeit notwendig. Ja, wir müssen die Ohren aufsperren, um das mitzubekommen, was Gott zu sagen hat. Oder es steht im Psalm 5 ganz gut ausgedrückt, es geht darum, dass wir Ausschau halten nach Gott. Da steht drin im Psalm 5, Moment, ist nicht so weit, ja. Herr, in der Frühe halte ich Ausschau nach dir. Wenn ich das morgens mache, dann sieht das zurzeit so aus. Das ändert sich mit der Jahreszeit, aber im Moment sieht das so aus. Aber dieses Ausschau halten nach Gott und um herauszufinden, was er will, was er zu sagen hat, das ist etwas ganz Wichtiges. Ihn zu suchen, sein Reden sehnsüchtig hören zu wollen, zu horchen, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und deswegen, und das habe ich ja, glaube ich, nicht zum ersten Mal gesagt, ist es aus meiner Sicht so wichtig, dass wir uns früh morgens diese Zeit nehmen. Ich weiß, es gibt da Diskussionen und ihr könnt jetzt gerade nicht so viel reden, deswegen kann ich euch das jetzt einfach so sagen. Aber ich bin der Meinung, das gehört an den Morgen, an den Anfang. Ich finde, es ist total wichtig, dass man sich früh morgens diese Zeit nimmt, um nach Gott Ausschau zu halten, um mit Aufmerksamkeit zu versuchen, seinen Reden zu hören. Ja, Gott redet nämlich. Das ist uns allen wahrscheinlich schon bekannt, aber er redet. Er ist ein redender Gott. Das hat er an ganz, ganz vielen Stellen gesagt. Also erst einmal steht in der Bibel ja ganz oft drin, Gott sprach oder Gott redete oder so ähnlich. Aber er hat das zum Beispiel auch im Psalm 32 gesagt, im Vers 8. Ich will dich unterweisen und dir den Weg zeigen. Ich will dir raten, mein Auge auf dich richten. Oder in Jesaja Kapitel 30, 20 und 21 steht, jetzt verbirgt er sich nicht länger vor euch. Er verbirgt sich nicht länger vor euch. Wenn ihr nach rechts oder links abbiegen wollt, werdet ihr eine Stimme hinter euch hören. Dies ist der Weg, dem folgt. Und auch im Neuen Testament wird ganz oft davon berichtet, dass der Geist Gottes redet und Wegweisungen und Impulse gibt. Das gilt also auch für uns heute. Gott ist ein redender Gott. Und deshalb ist es so wichtig, täglich mit großer Aufmerksamkeit zu versuchen, sein Reden zu hören. Vielleicht ist es für viele frustrierend, weil sie sagen, ich versuch's doch und ich kriege ihn aber irgendwie nicht, ich höre das irgendwie nicht. Aber dann bleibt dran und dann sucht euch jemanden, mit dem ihr darüber reden könnt und mit dem ihr zusammen vielleicht herausfinden könnt, wie das ist mit dem Reden Gottes. Aber wie gesagt, das wollte ich euch eigentlich sagen. Das sollte meine Antwort sein, aber aus zwei Gründen bleibt es nicht dabei. Nämlich, erstens ist, ich habe das in schon ganz vielen Predigten so ähnlich gesagt. Also wer mich schon ein paar Mal gehört hat, weiß, dass ich das ganz oft so sage. Und eigentlich wisst ihr das alles schon längst. Und zweitens gibt es noch was, was in diesem Zusammenhang bei der Frage, ob das alles so richtig ist, wie wir leben, was auch noch sehr, sehr wichtig ist und was mich im Moment oder schon seit einiger Zeit beschäftigt. Man könnte sagen, das ist sozusagen der Blick Gottes auf das Leben, jetzt im Textbeispiel, das ich gleich bringe, auf das Leben der Israeliten, aber vielleicht könnte das auch für uns gelten. Das wäre die Frage. Es ist jetzt in dem Text, den ich gleich vorlesen werde, der Blick Gottes auf das Leben der Israeliten zur Zeit der Rückkehr aus Babylon, als sie wieder in Israel gewesen sind, oder ein Teil wenigstens. Und ich lese euch mal den Text vor, der steht im Buch Haggai. Und dann überlegen wir danach mal gemeinsam, ob das vielleicht auch für uns relevant sein kann, ob das vielleicht in unserem Leben ähnlich sein könnte. Ich lese den ganzen Haggai nicht, sondern nur teilweise, aber ich lese ihn so gekürzt, dass ich glaube, dass der Sinn nicht verfälscht ist. Also ich lese mal vor. In Vers 1 fängt es an. Am 1. September im zweiten Regierungsjahr des Königs Darius empfing der Prophet Haggai eine Botschaft für Zerubabel ben Shealtiel, den Statthalter von Juda, und für Jeschua ben Jotzadak, den hohen Priester. So spricht Jahwe, der allmächtige Gott. Dieses Volk behauptet, die Zeit sei noch nicht reif, das Haus Jahwes zu bauen. Für euch ist es offenbar nicht zu früh, in getäfelten Häusern zu wohnen, während mein Haus noch in Trümmern liegt. Nun sage ich euch, sagt euch Jahwe, der allmächtige Gott, überlegt doch einmal, was mit euch passiert. Ihr habt reichlich gesät, aber nur wenig geerntet. Ihr esst, werdet aber nicht satt. Ihr trinkt und bekommt doch keinen Rausch. Ihr zieht euch an und werdet doch nicht warm. Und wer etwas verdienen kann, dem zerrinnt es zwischen den Fingern. Darum sagt Jahwe, der allmächtige Gott, nehmt endlich zu Herzen, was mit euch passiert. Geht ins Gebirge und schafft Holz herbei und baut den Tempel wieder auf. Daran werde ich mich freuen, und damit ehrt ihr mich. Ihr habt viel erhofft und wenig erreicht, und was ihr heimbrachtet, blies ich euch aus der Hand. Und weshalb das alles? Sagt Jahwe, der allmächtige Gott. Weil mein Haus in Trümmern liegt und jeder von euch nur für sein eigenes Haus rennt. Darum hat der Himmel euch den Tau versagt und die Erde ihren Ertrag. Und ich habe diese Dürre ins Land gerufen, eine Dürre über die Berge und über das Korn, über Weingärten und Olivenhaine und alles, was die Erde euch bringt, eine Dürre über Menschen und Vieh und alles, was ihr mit euren Händen schafft. Zerubabel ben Shealtiel und der hohe Priester Jeschua ben Jotzadak und das ganze restliche Volk hörten auf das, was Jahwe, ihr Gott, ihnen sagen ließ. Sie hörten auf die Worte des Propheten Haggai, denn sie erkannten, dass Jahwe, ihr Gott, ihn geschickt hatte. Das Volk war erschrocken und fürchtete sich vor Jahwe. Da sagte Haggai, der Bote Jahwes, in Gottes Auftrag zu ihnen, ich stehe euch bei. Ich, Jahwe, sage es. So machte Jahwe Zerubabel, den Statthalter von Juda und den hohen Priester Jeschua und das ganze restliche Volk bereit, das Haus Jahwes, des allmächtigen Gottes, ihres Gottes, wieder aufzubauen. Und jetzt kommt wieder ein Zitat von Gott. Nun aber gebt Acht, was von heute an geschieht, bevor ihr begonnen habt, im Tempel Jahwes Stein auf Stein zu legen. Wie erging es euch da? Kam man zu einem Kornhaufen, der 20 Sack haben sollte, so waren es nur 10. Kam man zur Kelter, um 50 Krüge zu schöpfen, waren es nur 20. Ich schickte euch Hagel, Mehltau und Getreidebrand und machte alle eure Arbeit zunichte. Trotzdem seid ihr nicht zu mir umgekehrt, spricht Jahwe. So ist es geblieben bis heute, bis zu dem Tag, an dem das Fundament für den Tempel Jahwes vollendet wurde. Gebt Acht, was von heute an geschieht. Gebt Acht. Liegt euer Saatgut noch in den Speichern? Haben eure Weinberge, eure Feigen, Granatäpfel und Olivenbäume immer noch keine Erträge gebracht? Von heute an will ich euch und euer Land wieder segnen. Also, das war ein etwas längerer Text. Meine Frage, habt ihr mitbekommen, worum es in dem Text geht? Es gibt ein Vers, der das alles ganz gut zusammenfasst. Nämlich der Vers, ihr habt viel erhofft und wenig erreicht. Und weshalb das alles? Weil mein Haus in Trümmern liegt und jeder nur nach seinem eigenen Haus rennt. Und das wäre meine Frage, ob das uns vielleicht betrifft. Also als ich heute Morgen in den Gottesdienst gekommen bin und gesehen habe, wie viele Leute hier mitmachen und wie viele Leute hier engagiert sind, habe ich gedacht, Thema verfehlt. Aber ich denke, es betrifft doch vielleicht den einen oder anderen von uns. Zumindest betrifft es mich und deswegen predige ich heute auch für mich. Also, rennen wir nur nach unserem eigenen Haus und vernachlässigen dabei, dass Gottes Haus in Trümmern liegt? Ist unser Augenmerk vielleicht hauptsächlich darauf gerichtet, dass unser Wohlstand erhalten bleibt? Kümmern wir uns vielleicht hauptsächlich um unsere eigenen Angelegenheiten und setzen dafür unsere Zeit und unsere Kraft ein? Und könnte es sein, dass wir deswegen einen Mangel haben und vielleicht jetzt nicht so sehr den Mangel an materiellen Dingen, wobei das bei den einen oder anderen vielleicht auch so ist, sondern vielleicht auch mehr so einen Mangel an diesen erfüllenden Erlebnissen mit Gott, nach denen wir uns ja wirklich alle auch so sehen. Damals haben die Menschen von Landwirtschaft gelebt. Sie haben sich abgemüht, aber der landwirtschaftliche Ertrag war gering. Heute leben wir in den verschiedensten Berufen. Aber auch wir rackern uns ab und oft bleibt der Ertrag gering. Vielleicht ist es auch so, dass wir das auf die Gemeinde auch beziehen können. Auch da rackern wir uns manchmal ab. Und die Frage ist, wie da der Ertrag ist, ob wir da den Segen spüren, dass da Wachstum und sowas ist. Und wenn es stimmen würde, das setze ich jetzt mal so in Frage, dass das daran liegt, dass wir das Haus Gottes vernachlässigen, und wenn es stimmt, dass Gott viel mehr segnen würde, wenn wir unser Augenmerk viel stärker auf den Aufbau seines Hauses richten würden, dann müssten wir doch genau das tun. Nämlich wir müssten das Augenmerk darauf richten, dass wir das Haus Gottes bauen, dass wir da mithelfen, dass wir da dabei sind, dass wir da unsere Kraft einsetzen. Und das ist jetzt nicht nur eine Stelle aus dem Alten Testament, die sowas sagt, sondern auch aus dem Neuen Testament. Das kennt ihr alle aus dem Matthäusevangelium. Da sagt Jesus, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes, dann wird euch alles andere dazugegeben. Oder nach einer neueren Übersetzung, strebt vor allem anderen nach seinem Reich. Dann wird Gott euch auch das alles schenken. Und mit auch das alles ist gemeint, alles das, was wir zum Leben brauchen. Ich hoffe, ihr versteht mich nicht falsch. Also ich will nicht sagen, dass es falsch ist, sich um seine Arbeit zu kümmern, ums Geld verdienen oder ums Einkaufen, ums Instandhalten vom Haus oder von Hof und Auto und so weiter. Gott hat ja auch nicht zu den Israeliten gesagt, sie sollten aufhören, ihre Felder zu bestellen und sich um ihren Lebenshalt zu kümmern. Das gehört alles dazu. Aber es kommt auf den Schwerpunkt an, es kommt auf die Sichtweise an, das, worauf wir den Schwerpunkt legen. Und diese Israeliten sollten ihren Schwerpunkt eben nicht darauf legen, zuerst für ihre Häuser zu sorgen, sich tolle vertäfelte Wände zu bauen und dafür zu sorgen, dass sie es selbst haben. Und ich glaube, das gilt auch für uns. Wir leben nicht in erster Linie für das eigene Haus, für die Renovierung von Treppe, Flur und Küche, für die Lichtmaschine des Autos, für den TÜV oder den Kupplungszug des Motorrads oder die Reifen, sondern wir leben für Gott. Und ich sage es nochmal, wir leben für Gott. Und das ist in frommen Kreisen oft so ein selbstverständlicher Begriff. Ja, wir leben für Gott, okay, wir leben für Gott. Und dann fahre ich Motorrad und kaufe mir das alles, was ich brauche und setze meine ganze Kraft dafür ein. Wir leben für Gott. Er ist der, der diese Welt erschaffen hat. Und er ist so unbegreiflich viel höher als alles das, was wir so von unserem Verstand her auffassen können. Es gibt nichts und niemanden, der so ist wie Gott. Und es gibt niemanden, der auch nur annähernd so eine Autorität hat und gleichzeitig aber auch so eine Liebe und so eine Gerechtigkeit und so eine Fürsorge hat wie unser Gott. Er hat uns ins Leben gerufen. Wir sind nicht da, nur weil unsere Eltern dafür zuständig sind, sondern Gott hat uns gerufen ins Leben. Und zwar richtig gerufen, so wie man sagt, ins Leben gerufen. Also er hat uns gerufen. Er hat uns gesehen und hat uns lieb gehabt und hat gesagt, den will ich haben oder die will ich haben. Und dadurch sind wir lebendig geworden. Und dann hat er in uns so eine Sehnsucht nach ihm ins Herz gelegt, dass wir ihn suchen, dass wir merken, da ist noch mehr. Und dann hat er sich uns gezeigt. Und zwar nicht so, dass wir ihn mit körperlichen Augen gesehen hätten, aber so, dass wir tief im Inneren gewusst haben, das ist er, da ist er. Das ist unser Gott und unser liebevoller Vater. Also wenn das nicht so wäre, dann würdet ihr nicht hier sitzen. Ich fürchte aber, das ist uns zwar allen irgendwie so bewusst, aber wir vergessen es nur allzu oft im Trubel unseres Lebens. Wir leben für Gott und unser Leben hat einen tiefen Sinn und eine Bedeutung. Bei den Israeliten bedeutete das, dass sie das Haus des Herrn bauen sollten, also dass sie den Tempel bauen sollten. Richtig physisch sollten ein Haus für Gott bauen, sollten den wieder aufbauen. Für uns hat das Bauen am Haus des Herrn seit Jesus eine viel weitreichendere Bedeutung. Es geht nämlich um das Bauen der Gemeinde. So sehen wir das auch im Neuen Testament. Also der Gemeinde, damit sind jetzt nicht, ist jetzt nicht die Gemeinde Oberramstadt gemeint oder die Gemeinde Niederramstadt oder sonst wo, sondern damit sind alle Menschen gemeint, die mit Jesus verbunden leben. Es geht also darum, mitzuhelfen, dass viele innerlich kaputte Menschen in unserem Umfeld mit Jesus in Kontakt kommen und dass sie lernen, dass sie ihn kennenlernen und dass sie ihn erkennen können und dass sie ein Ja zu ihm finden können. Und nicht nur das, also nicht nur, dass viele Menschen Jesus kennenlernen, sondern dass dann die Menschen heil werden in der Beziehung zu Jesus. Und dass sie dann, wenn sie heil geworden sind, in ihrer Beziehung gestärkt werden und dass ihre Beziehung gefestigt wird, sodass sie nicht mehr durch alle Widrigkeiten des Lebens so schnell irre gemacht werden. Und dass sie dann später auch andere wieder von Jesus, mit Jesus bekannt machen können. Das ist das, was es heute heißt, am Haus des Herrn zu bauen. Und darum dreht sich im Grunde das ganze Neue Testament. Und jetzt wäre die Frage an uns, wo stehen wir da? Und die Frage wäre auch, wollen wir das überhaupt? Oder ist es vielleicht nicht so, dass uns dieser Anspruch stört, weil wir doch eigentlich keine Zeit haben und weil wir doch so viel zu erledigen haben und weil wir doch so viel um die Ohren haben? Vielleicht habt ihr gemerkt, dass es hier nicht einfach nur um einen Gedanken geht, sondern dass es um eine Lebenshaltung geht. Und dass gleichzeitig dann so zwei widerstreitende Empfindungen in uns drin sind. Unser Gewissen oder vielleicht unser Verstand oder das, was wir vom Glauben her, was vom Glauben her geprägt ist, das sagt uns, dass wir uns als gute Christen natürlich gerne daran beteiligen wollen. Aber gleichzeitig ist da was in uns drin, das dazu überhaupt keine Lust hat. Und viel lieber sich nur um seine eigenen Angelegenheiten kümmern will. Dieser Serubabel und der hohe Priester und das ganze restliche Volk hörten auf das, was Jahwe, ihr Gott, ihnen sagen ließ. Sie hörten auf die Worte des Propheten Haggai, denn sie erkannten, dass Jahwe, ihr Gott, ihn geschickt hatte. Das Volk war erschrocken und fürchtete sich vor Jahwe. Das ist, wie damals die Israeliten reagiert haben. Sie spürten, dass Gott zu ihnen geredet hatte und sie nahmen das dann sehr ernst. Und dann begannen sie, sich um das Haus Gottes zu kümmern, sich mit ihren Fähigkeiten, mit dem, was sie hatten, für diesen Bau einzusetzen. Und Gott beantwortete das dann mit einer ganz tollen Zusage, nämlich, dass er ihnen helfen wollte und dass er ihnen dann alles andere reichlich und im Überfluss geben wollte, was sie zum Lebensunterhalt brauchen würden. Und ich empfinde es so, dass Gott das auch heute so für uns sieht, dass er auch von uns heute so eine Reaktion möchte, dass er möchte, dass wir den Ernst und auch die Dringlichkeit seines Rufs zum Aufbau der Gemeinde erkennen und anfangen, ihn zu befolgen. Was heißt das konkret? Also angenommen, wir würden uns angesprochen fühlen von dem und würden gerne darauf antworten. Was wäre denn dann zu tun? Jetzt bin ich ja so ein bisschen vom Fach und weiß Folgendes. Wenn ich Architekt bin, also ich bin Bauingenieur, sage ich gleich. Wenn ich Architekt bin, dann kann ich ein Gebäude entwerfen und kann darauf achten, dass die Raumanforderungen oder das, was der Bauherr möchte, dass das im Entwurf auch untergebracht wird. Aber ich kann zum Beispiel meistens nicht eine Statik erstellen. Und wenn ich Tragwerksplaner bin, also Bauingenieur, dann kann ich eine Statik erstellen, aber ich kann nicht die Heizung oder die Sanitäranlagen planen. Und wenn ich Bauleiter bin, dann kann ich die Arbeiter anleiten und beaufsichtigen, aber ich werde wahrscheinlich in den seltensten Fällen die Wand selber mauern. Und wenn ich Bauarbeiter bin, dann kann ich die Wände mauern, aber ich werde nicht die Fliesen legen. Und so gibt es bei einem Bauvorhaben eine riesige Zahl von Beteiligten mit ganz unterschiedlichen Fähigkeiten. Und die werden alle benötigt. Jeder wird für seine spezielle Aufgabe benötigt, aber alle arbeiten zielgerichtet nach einem übergeordneten Gesamtplan. Also könnt ihr euch eine Baustelle vorstellen, wo, ich sag mal, 50 Leute hinkommen und wo jeder mal hier was werkelt und da was werkelt und überlegt, wie er sich gerne haben würde. Also ich bin mal gespannt, wie das Haus am Ende aussehen würde. Wahrscheinlich würde es nie fertig werden. Also jeder arbeitet an seiner einzelnen Stelle genau, aber nach einem übergeordneten Gesamtplan. Er setzt das ein, was er kann, was er weiß, wo er gut drin ist, und das macht er nach einem Gesamtplan. Und so ist das auch beim Bauen der Gemeinde Gottes. Es gibt Leute, die können Fernstehende gut ansprechen, aber die sind vielleicht nicht gut, was Seelsorge angeht. Und es gibt Leute, die können gut biblische Wahrheiten lehren, aber sie können vielleicht nicht so gut andere ermutigen. Und es gibt Leute, die beten gerne für andere. Und es gibt Leute, die mögen das überhaupt nicht, lange zu beten. Es gibt Leute, die können gut leiten. Und es gibt Leute, die andere gut einladen können. Und es gibt Leute, die den Glauben von anderen stärken können. Und es gibt Leute, die gut dekorieren können. Und es gibt Leute, die einfach eine Gabe haben, sauber zu machen. Oder alles Mögliche an anderen Punkten. Und ich glaube, das habt ihr auch schon relativ oft gehört, vermute ich mal. Also das ist nichts Neues, das ist auch altbekannt. Manche sind vielleicht sogar schon genervt, wenn sie diese Appelle hören, dass sie sich entsprechend ihren Begabungen einsetzen sollen. Und manche sind aber auch frustriert, das weiß ich von bekannten Leuten, weil sie nämlich gar nicht wissen, wo ihre Gaben und Fähigkeiten sind. Und weil sie das schon so viele Jahre immer wieder hören und einfach unsicher sind. Wenn jemand von euch so jemand ist, der so frustriert ist, dann geht doch mal zu euren Ältesten zum Beispiel und fragt sie, ob sie nicht bestimmte Gaben in euch sehen. Oder geht zu Leuten aus dem Hauskreis und fragt, ob sie nicht bestimmte Gaben in euch sehen. Bei mir war es auch ganz lange so, dass ich lange nicht wusste, was meine Gaben sind, bis mir Leute das dann gesagt haben, was ich zuerst nicht geglaubt habe. Aber ich habe dann das einfach mal ausprobiert und festgestellt, es könnte was dran sein. Also man kann sich ja immer selber nicht so gut einschätzen, aber das muss man dann natürlich auch einfach ausprobieren. Es nützt alles nichts, wenn wir es nicht tun, wenn wir es nur wissen und es nicht tun. Wenn wir keinen Sinn dafür haben und oder auch wenn wir den Ruf Gottes vielleicht nicht so ernst nehmen. Wenn wir zum Beispiel 1000 Gründe haben, warum wir gerade jetzt eben etwas anderes tun müssen und nicht das, was Gott vielleicht jetzt wichtig ist. Wenn wir so leben, also wenn wir es nicht umsetzen und nicht tun, dann wird in unserer Gemeinde niemand Jesus kennenlernen. Und dann wird in unserer Gemeinde niemand heil durch die Beziehung zu Jesus. Und dann wächst in unserer Gemeinde niemand im Glauben. Und dann schneiden wir uns auch selbst vom Segen Gottes ab. Und damit das eben nicht passiert, braucht die Gemeinde Leute, die sich aktiv beteiligen, die das Reden Gottes hören und ernst nehmen und darauf antworten. Und das sind nicht die anderen, sondern das sind wir. Das ist jeder von uns selbst. Ja. So, jetzt kommt die Zusammenfassung. Ich habe das mal in 3 Punkten zusammengefasst. Also, was ist wichtig in dem ganzen Zusammenhang? Das erste ist, das Ausschau halten nach Gott, nach seinem Reden. Dass wir das hören wollen, dass wir diese Sehnsucht danach haben, zu hören, was Gott wirklich zu sagen hat, weil das gehört unbedingt dazu. Das zweite ist, dass wir uns überlegen, ob unsere Prioritäten vielleicht ein bisschen verschoben sind. Dass unsere Prioritäten vielleicht nicht auf dem Haus Gottes liegen und auf dem, was ihm wichtig ist, sondern vielleicht der Fokus zu sehr auf unserem eigenen Leben liegt. Und das dritte ist, dass wir uns aktiv damit darauf einlassen, das Haus des Herrn zu bauen.